Sie sehen die Nietzsche-Zitate, die ich das letzte Mal ja auch schon begonnen habe zu kommentieren. Wir sind allerdings in der Auseinandersetzung mit Nietzsche direkt an den Endpunkt gesprungen, an die Stelle, an der sich ein natürlicher Anschluss zwischen Nietzsche und Davidson ergibt, wobei Davidson steht für eine Weiterentwicklung der sprachanalytischen Wahrheitsbetrachtung im Anschluss an Tarski. Das wird das Ende der Vorlesung in diesem Semester sein, da kommen wir noch dorthin. Ich habe Ihnen, es ist aber quasi schon nahe genug das Ende, um Ihnen das kurz vorstellen zu können. Worum es da gehen wird dabei, ist, dass Davidson in seinem Artikel On the Very Idea of a Conceptual Scheme Vorstellungen gegen den Relativismus bespricht. Vielleicht macht es Sinn, da doch jetzt nochmal das allgemeine Bild kurz zu skizzieren, von dem ich ausgehe, und ein paar Puzzlesteine zusammenzufügen. Erinnern Sie sich, ich habe im Anschluss an Tarski unter anderem Putnam genannt. Putnam als jemand, der sich mit Tarski auseinandergesetzt hat und der in einer sehr vorausblickenden Weise Bezugnahme darauf hingewiesen hat, dass wie es in der analytischen Philosophie weitergeht, nämlich über Tarski zu Quine, zu einem ontologischen Relativismus, der damit verbunden ist, dass Wahrheit nur definiert werden kann für bestimmte Objektsprachen, die jeweils dann auseinanderfallen, dass diese Linie in der sprachanalytischen Philosophie durchaus Affinitäten hat und vergleichbar ist mit dem, was Postmoderne genannt wird, also mit dem mit dem Derridaschen Slogan von Es gibt nichts außerhalb des Textes, mit einer Betrachtungsweise, die sich gegen Wahrheitsobjektivismus und allgemein gültige Wahrheitsforderungen ausspricht. Also Quine hat einen berühmten Artikel geschrieben, Ontological Relativity, und Putnams Hinweis gilt also dieser Parallele von Ontological Relativity im analytischen Bereich zur ontologischen Relativität in der Postmoderne. Darauf reagiert Davidson mit dem Artikel On the Very Idea of a Conceptual Scheme und versucht an dieser Stelle dem Relativismus nochmal wesentliche Gegenargumente entgegenzusetzen, und das ist eine Position zum Wahrheitsproblem, mit der ich mich am ehesten befreunden kann, und darum wird das, was ich Ihnen vortragen werde, auch an diese Stelle zusteuern. Die Pointe meines Hinweises an dieser Stelle auf Nietzsche ist jetzt die, dass Nietzsche natürlich noch bevor es Quine und Ontological Relativity gegeben hat, einer der wirkmächtigsten Vertreter eines Perspektivismus, einer Unzukömmlichkeit der Wahrheitsfrage ist, und dass dieser selbe Nietzsche, der, wenn Sie in den meisten Büchern nachlesen, also der Wahrheit und Werte zertrümmert hat, dass dieser selbe Nietzsche in einem Kommentar wie dem, den Sie hier sehen, nämlich das vernünftige Denken ist eine Interpretation nach einem Schema, welches wir nicht abwerfen können, eine Auffassung vertritt, die ganz nahe an Davidson ist und die, wenn man sie die genau einmal ansieht, ebenfalls eine Form von Anti-Perspektivismus impliziert. Ich meine, Nietzsche ist vielgestaltig und man kann ihn nicht auf eine Position festmachen. So wie ich ihn lese, so wie ich ihn hier vorstellen möchte, ist das eine Position des, man könnte sagen, sich in einer gewissen Weise auch totlaufen des Perspektivismus. Auf diese Fragen werden wir noch zu sprechen kommen. Ich habe da einen Vorgriff gemacht das letzte Mal, diesmal auch, und brauche aber, um bis dorthin zu kommen, jetzt noch Gedanken darüber, wie die Sache sich bei Nietzsche darstellt. Und im Duktus meiner Vorlesungen hier bietet sich an, Nietzsches Interventionen anzuschließen an Hegel, an die Sachen, die ich Ihnen gezeigt habe vorletztes Mal und vorvorletztes Mal. Erinnern Sie sich, ich habe von Bildungsroman gesprochen. Diese Vorstellung des Bildungsromans als einer Orientierungsrahmenvoraussetzung bei Hegel wird uns noch weiter beschäftigen. Das wird nochmal kommen, wenn wir jetzt dann von Nietzsche zu Heidegger weitergehen. Aber die Stelle, an der wir jetzt sind, hat nun genau nicht was mit Bildungsroman zu tun, sondern etwas mit der Destruktion dieses Bildungsideals. Und um das richtig einschätzen zu können, hilft also ein Versuch, also einige Aussagen von Nietzsche, die ich Ihnen hier aus dem Nachlass vorgelegt habe, auch mit einem Seitenblick auf Hegel zu sehen. Kritische Studienausgabe ist das KSA übrigens, das ist die kritische Gesamtwerkausgabe und das ist die kritische Studienausgabe. Wenn Sie sich fragen, wo diese Zitate zu finden sind. Die Fragmente, auf die ich mich da beziehe, es gibt von Nietzsche extrem viel zur Wahrheit. Man könnte eine ganze Semestervorlesung, denke ich mal, damit füllen. Ich beschränke mich da nur auf ziemlich Wesentliches und eben auf solches, das sich in den Duktus rein passt. Und beginne mal mit diesen Grundfragen der Metaphysik. Wenn einmal die Entstehungsgeschichte des Denkens geschrieben ist, so wird auch der folgende Satz eines ausgezeichneten Logikers von einem neuen Licht erhellt dastehen. Und das ist nun der Satz des ausgezeichneten Logikers. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, welcher Logiker das ist, ob das ein zeitgenössischer Logiker ist, ich habe das nicht recherchiert. Es ist eigentlich also für meine Zwecke nicht so wichtig, wer das jetzt gesagt hat, sondern wichtig ist, dass das für Nietzsche ein Bezugspunkt von Logik ist, gegen den er sich abhebt. Man kann also sehen, was ihn beschäftigt hat. Hm? Na, das ist nicht Hegel. Also vielleicht ist es Hegel. Man müsste mal schauen. Also wenn das Hegel ist, es ist schon richtig, ja. Also ich habe, wie soll ich sagen, die Idee ist mir auch gekommen, es klingt ein bisschen auch nach Hegel, ich meine, dass der ein ausgezeichneter Logiker ist, ist erstens mal ein bisschen überraschend. Zweitens muss ich sagen, habe ich diese Formulierung des selbst existierenden, im Grunde stets gleichbleibenden, unwandelbaren Substanz, das könnte sich bei Hegel im Prinzip schon finden. Das wäre aber so eklatant nur ein Teil von dem, was Hegel sagen würde, dass ich mich einfach scheue, dem Nietzsche den Vorwurf zu machen, dass er den Hegel derartig parteilich zitiert, was durchaus möglich ist. Also für meine Zwecke will ich lieber nicht wissen, wer es ist, um mir das Problem zu ersparen, den Nietzsche zu tadeln darüber, dass er da nur die Hälfte nimmt. Also ich gehe davon aus, dass es ein nicht benannter Logiker X ist, der allerdings, und das habe ich quasi, darum habe ich hier genau den hegelianischen Kommentar dazu geschrieben, der im Lichte der hegelianischen Philosophie ein bestimmtes Recht hat, und dieses bestimmte Recht ist das, was jetzt in Geltung und in Diskussion gebracht werden muss im Zusammenhang mit Nietzsche. Also was sagt der sogenannte Logiker X? Dieses allgemeine Gesetz des erkennenden Subjekts besteht in der inneren Notwendigkeit, jeden Gegenstand an sich in seinem eigenen Wesen als einen mit sich selbst identischen, also selbst existierenden und im Grunde stets gleichbleibenden, kurz als eine Substanz zu erkennen. Das ist natürlich, ich meine, es kann wirklich gut Hegel sein, wenn man bestimmte Akzente setzt, wenn man zum Beispiel den Akzent auf ursprüngliche allgemeine Gesetz setzt, wenn man nämlich sagt, das ursprüngliche allgemeine Gesetz ist dieses, den Gegenstand als an sich zu betrachten, als eine Substanz zu erkennen, als etwas Verlässliches, Gleichbleibendes, worauf man sich beziehen kann, was nicht unterwegs verschwindet, und man setzt den Akzent eben auf ursprünglich, dann ist die Pointe von Hegel genau die, das kann man tun, das ist auch das, wie man beginnt in der sinnlichen Gewissheit, und immer wieder einmal beginnt man mit dieser sozusagen weltvertrauenden Wesen, Naivität des Realismus, und ursprünglich ist dann zu ergänzen durch, aber das ändert sich in weiterer Folge, nicht? Und dass es sich in weiterer Folge ändert, in einer hegelianischen Deutung dieses Ausspruches, ist nicht etwas, was der Nietzsche bereit ist, diesem Zitat zuzuerkennen, sondern was der Nietzsche macht, er friert dieses Zitat ein. Ja? Er sagt, okay, die polemische Pointe, die er hier verfolgt, ist die zu sagen, schaut euch diese ausgezeichneten Logiker an. Die ausgezeichneten Logiker frieren das realistische Weltverhältnis ein in ein in ein Grund seiner selbst, eine unwandelbare Substanz des Gegenstandes, und diese unmittelbare Substanz des Gegenstandes machen sie auch noch zum Gesetz des erkennenden Subjektes. Das heißt, das Subjekt ist verpflichtet, in seiner eigenen Tätigkeit sich zu beziehen auf diesen unwandelbaren Gegenstand. Und Sie können ahnen, was dann gleich kommen wird bei Nietzsche, nämlich dieser unwandelbare Gegenstand, der dem Subjekt das Gesetz vorgeben soll. Das erkennende Subjekt ist gebunden an die Substantialität des Gegenstandes. Das kann so nicht festgehalten werden. Das ist die Nietzsche-Position hier. Wenn Sie sich nur ein bisschen beschäftigt haben mit all dem, was mit Kant und nach Kant kommt, wird Ihnen klar sein, dass das ein Buhmann ist, den Nietzsche hier in einer Weise produziert, und dass in einer kritischen Philosophie diese Art von an sich selbst existierendes, gleichbleibendes Substanzwesen nicht mehr wirklich auf Anerkennung stoßen wird. Also man fragt sich, wogegen kann er da sinnvollerweise sprechen? Das ist doch eine, sagen wir mal, sehr bemerkenswerte Geschichte, dass auf der Basis von kritischen, postkritischen, romantischen Ansätzen, die genau eine Dynamisierung des Verhältnisses von Subjekt und Objekt gebracht haben, die Nietzsche-Kritik an der Wahrheit sich gegen eine solche Strohmann-Position richtet, das ist eine Deutung davon. Ich will aber noch eine zweite Deutung bringen. Und diese zweite Deutung nimmt, das ist das, was ich hier mit hegelianischem Kommentar beschrieben habe. Und das ist eine Sicht der Dinge, die auch schon wiederum also die dem Hegel jetzt ein gewisses Recht zuerkennt und von der ich sagen würde, das nimmt auch Bezug nach vorne auf diese Davidson-Affinitäten und nach dieser zweiten Deutung des Satzes könnte man sagen, ich habe das hier so vorgeschrieben, erkennen heißt eben den Gegenstand zu erkennen. Also wir sind, wenn wir das so lesen, in der Auseinandersetzung zwischen Kant und Hegel drinnen, in der Auseinandersetzung zwischen Kant und Hegel zu Beginn der Phänomenologie des Geistes, in der Vorrede, geht es unter anderem, an dieser Stelle geht es darum, dass Hegel sagt, wir können an die wichtigen Themen der Philosophie nicht so herangehen, dass wir zunächst einmal das Erkennen seines Gegenstands berauben und uns die Sache so zurechtlegen, dass wir sagen, wir haben ein Erkenntnisvermögen, jetzt müssen wir dieses Erkenntnisvermögen untersuchen. Und erst wenn wir sehen, dass das Erkenntnisvermögen eine bestimmte Qualitätsforderung erfüllt, können wir dieses Erkenntnisvermögen dann einsetzen zum Erkennen. So ähnlich wie wir könnten eine Augenuntersuchung machen, ohne dass wir schon was sehen. Ja? Also wir können, in dem Beispiel wird es ganz, ganz deutlich, dass das natürlich in einer Weise geht. Nicht? Wir können zur Augenärztin gehen, auch wenn wir nichts sehen, aber die Augenärztin, wäre die Hegelsche Replik, ist definiert dadurch, dass sie eine Ärztin ist, die zum Sehen verhelfen soll. Das heißt, das Sehen ist vorausgesetzt, das Sehen als eine Fähigkeit menschlicher Wesen ist vorausgesetzt, bevor man eine Augenuntersuchung macht und sich sozusagen die Sache so vorzustellen, dass man überhaupt keinen Begriff von Sehen hat und dann untersucht man mal diese Körperteile und wenn man nämlich keinen Begriff vom Sehen hat, dann ist der Körperteil, der hier ist, zunächst einmal nicht unterschieden vom Körperteil, der hier ist. Ja, was ist, ohne dass ich einen Begriff von Sehen habe, der Unterschied zwischen einem Auge und einer Nase? Nicht? Also die Pointe ist die, dass die Untersuchung, die kritische Untersuchung des Sehorgans einen Begriff von Sehen voraussetzt, auf den hin die ausgerichtet ist. Wir können nur sehend unser Auge auf Sehen hin untersuchen. Das ist die Hegelsche Argumentation gegen Kant in dem Erkenntnisbereich. Das habe ich schon mal angedeutet, ein, zweimal sicherlich schon. Das Erkennen, Untersuchen auf seine Fähigkeit ist ein Akt der Erkenntnis. Unser Erkenntnisvermögen ist eingebettet in die Praxis des Erkennens und nur ausgehend von der Praxis des Erkennens können wir das Erkenntnisvermögen auch noch kalibrieren. Wenn das so ist, dann ist es so, dass es keinen Sinn macht, zu sagen, ich habe ein Erkennen und dem Erkennen fehlt der Gegenstand. Wenn ich von Erkennen, das wäre so ähnlich wie, wenn man sagt, ich habe ein Auge, aber das Auge kann nichts sehen. Das ist eine paradoxe Formulierung, nicht? Die als paradoxe Formulierung natürlich verständlich ist und Sinn macht. Nicht? Das ist eigentlich genau die Beschreibung des Zustands der Blindheit. Nicht? Augen zu haben und nicht sehen zu können. Aber das ist doch wohl, würde man hier mal vorsichtig formuliert, das ist doch wohl der Ausdruck einer Tragik oder einer schmerzhaften Defizienz und nicht, wo man beginnen kann. Das ist ein Ausfall, das ist ein Auseinanderfall von etwas, was zusammen, wünschenswerterweise zusammen vorkommt und was von zusammen vorkommen her konzipiert ist. Also wenn wir Organe haben an unserem Körper, die gibt es ja, von denen wir nicht mehr wissen, wozu wir sie mal gebraucht haben, dann haben wir genau nicht die Situation, die wir beim Auge zum Beispiel vorfinden. Wir sagen dann, wir haben sowas wie den Blinddarm, und wenn wir nicht sozusagen Stammesgeschichte betreiben, dann sagen wir, das ist, wer hat denn das bestellt? Nicht? Das ist ein nutzloses Ding, das ist noch nicht einmal ein Organ, ja, ist ein Fortsatz, es ist irgendeine Schlaufe da drinnen. Und als solche Schlaufe kommt es gerade nicht, fällt es raus aus dem, was wir haben wollen, wenn wir das Gesamtbild ansehen, das Gesamtbild eben zum Beispiel der Einbettung eines Körperorgans in einen Weltzusammenhang, in einen Weltorientierungszusammenhang. Und Erkenntnis, um das jetzt analog zu setzen damit, wir könnten sagen, vergleichbar einem solchen Blinddarmfortsatz sind bestimmte Vorstellungen, Fantasien, also zum Beispiel die Fantasie, um ein wittgensteinianisches Beispiel zu nennen, die Frage, ob am Mars, wo kein Menschenleben möglich ist, ein kleines Barockschloss stehen kann. Das ist eine Frage, das zitiert er in den Diskussionen über den Gödelsatz in einem ganz anderen Zusammenhang, aber nehmen wir uns mal sowas vor. Jemand sagt, es gibt dort am Mars, wo niemand hinkommen kann, zu dem Zeitpunkt, da steht ein Barockschloss. Ja, ist das jetzt eine Erkenntnis oder ist das keine Erkenntnis? Lohnt es sich, darüber zu sprechen? Wittgenstein würde sagen, das ist eine andere Geschichte, aber in dem Duktus vom Hegel ist es auch drinnen, er würde sagen, das ist, da es von vornherein so formuliert und artikuliert ist, dass es in dieser Abstimmung, in diesem, was erkannt werden kann, nicht drinnen ist, ist es auch nicht eine Erkenntnis, ist es nicht ein Kandidat für Erkenntnis. Es ist nicht eine mögliche Erkenntnis, von der wir dann vielleicht traurigerweise sagen müssen, dass es sich doch nicht bestätigen kann, sondern es fällt raus aus dem Bereich von Erkenntnis. Erkenntnis ist Erkenntnis von Gegenständen. Das ist eine Sache, die zusammenpasst. So ähnlich wie Auge dafür da ist, dass man sieht, und in dem Moment, in dem das Sehen, dass man etwas sieht, und in dem Moment, in dem das Sehen davon abstrahiert ist, ist es ein deutungsbedürftiger Körperteil. Diese Vorstellung von Erkenntnis, die man hier rein nimmt, würde dann also heißen, das Gesetz des erkennenden Subjekts besteht in der inneren Notwendigkeit, jeden Gegenstand als Substanz zu erkennen. Und die innere Notwendigkeit wäre jetzt nichts anderes, noch einmal wittgensteinianisch gesprochen, als eine Gegebenheit der Grammatik. Also für Wittgenstein sind das, was da so innere Notwendigkeit heißt, Vorgaben in unserer Betrachtungsweise der ganzen Problemstellung, des Problemsettings. Erkennen ist Erkennen von etwas, und worauf ich hinaus will, nicht, ist, dass wenn jetzt jemand kommt und sagt, mit dieser Aussage, Erkennen ist eben Erkennen von etwas und du kannst das Etwas nicht rauslassen und dann noch ein Erkennen untersuchen, wenn jemand sagt, Erkennen ist Erkennen von etwas, so wie Sehen ist Tätigkeit des Auges gerichtet auf eine Welt, wenn jemand jetzt hiergegen einwendet, ja, aber damit objektivierst du ja dieses Etwas. Damit setzt du ja ein Etwas in einer Substanz. Damit hast du etwas behauptet, was außerhalb der Zeit steht, was ein an sich ist, was für sich besteht. Dann könnte darauf geantwortet werden, dem ist nicht so, das habe ich nicht gesagt, ich habe nur gesagt, ich brauche, um erläutern zu können, was es heißt zu erkennen, auch etwas, was ich erkennen kann. Ich habe noch nicht damit gesagt, dass es dieses Etwas, was dazugehört zu meinem Erläuterungsversuch vom Erkennen, dass es dies abgesehen vom Erkennen gibt, indem ich es in den Rahmen des Explizierens des Erkenntnisvorgangs hineingestellt habe, habe ich es nicht an sich gesetzt. Und das ist nun genau ein hegelianischer Punkt, nicht? Der hegelianische Punkt ist der, dass ich in die Untersuchung des Erkennens zuerst einmal nicht reinkomme, wenn ich nicht solche Setzungen mit drinnen habe, was nicht bedeutet, das ist nun allerdings die zweite Sache, die dazu zu fügen ist, was nicht bedeutet, dass im Verlaufe des Erkennens diese Naivität, diese Setzung sich nicht dynamisiert, sich nicht zum Teil auflöst und in eine Dynamik reingeht, die dann über das hinausgeht, was hier das gleichbleibende, unwandelbare Substanz ist. Wenn das wirklich ein Hegel-Zitat ist und Hegel und Nietzsche hätte Hegel nur irgendwie ernst genommen, dann hätte er dazu schreiben müssen, dass die Substanz bei Hegel natürlich unterwegs ist, dazu Subjekt zu werden und dass, also anders gesprochen, die Substanz der Zeit unterliegt und dass darum der hier vorgetragene Vorwurf auf Hegel sicherlich nicht zutrifft. Ich ungern verteidige ich Hegel, aber hier ist er notwendig zu verteidigen, wenn es der Hegel ist, was ich ja darum nicht ganz glaube. Ja, also jetzt, wo wir darüber sprechen, wird es doch interessant herauszufinden, wer es ist. Nicht? Aber das erinnert mich dann auch wieder an das Zitat von Michel Foucault. Im Wiki hat das jemand zitiert, in dem über Zeit und Augen, Kunst und Zeit Wiki hat jemand den Foucault-Ausdruck zitiert. Wie anders würde doch unsere Philosophie ausschauen, wenn niemand seinen Namen drunter schreibt, unter das, was er oder sie schreiben, dann hätten wir wirklich wir würden bestimmte elementare Orientierungsmuster verlieren. Im Wiki wissen wir es wenn man alles rausnimmt, was unterschrieben worden ist, darüber haben wir auch schon mehrfach geredet, dann wird ein interessanter Effekt entstehen, nämlich einerseits könnte diese Zuordnungsspiele könnten nicht geschehen. Nicht? Hast du das gesagt? Habe ich das gesagt? Kann ich dir widersprechen? Muss ich dir widersprechen? Gibt es einen Streit? Gibt es keinen Streit zwischen Positionen? Diese Zuordnungsprobleme würde man sich alle ersparen, aber die Orientierung wäre auch deutlich erschwert natürlich. Man könnte keine geordnete Debatte führen, ne? Interessanterweise. Also ich nenne das jetzt hier nur. Es klingt exotisch, es klingt weg vom Thema, es ist aber nicht weg vom Thema, weil wenn Sie sich die Textproduktion in einem solchen Wiki anschauen und sich vorstellen, Sie haben keine Namen dabei und keine Zeiten dabei, dann haben Sie zwar die Schönheit des Vermeidens einer Substanz, ja? Sie haben die Schönheit des Vermeidens einer Substanz, aber Sie haben auch das große Problem, dass Sie nicht mehr wissen, wo Sie sind. Ja? Noch anders, wenn ich schon dabei bin, weil das auch in der Dienstbesprechung gestern gesagt worden ist und weil ich ein verantwortungsbewusster Hochschullehrer bin, was die Spitzen der Universität im Moment stark beschäftigt, ist das Problem des Plagiats. Insbesondere des Plagiats mit Hilfe von kopierten Texten aus dem Internet, weil es schon gar kein Schuldbewusstsein mehr davon gibt, hört man. Leute finden es ganz selbstverständlich, ohne zu zitieren, aus dem Internet Sachen zu holen, reinzukleben, Seminararbeit abzugeben zu sagen, es passt doch. Mit Leserausdruck wunderschön formatiert. Leute werden einigermaßen nervös, also von der Universitätsleitung runter, es wird Software geprüft, wie man das verhindern kann, und es wird appelliert an das ethische Bewusstsein der Studierenden. Es ist so weit, dass in Kürze vermutlich in der Novellierung des österreichischen Universitätsgesetzes drin vorgeschrieben werden wird, dass Studierende die des Plagiats überführt werden, von der Universität ausgeschlossen werden. Das heißt, die werden rausgehaut aus der Universität. So wichtig ist diese Frage, und es ist verständlich, dass das wichtig ist, weil natürlich das Subjektcharakter, ja, das kritisch prüfende Entscheiden unter einer Masse in der Welt von Text ist natürlich das, was man an der Universität lernen muss, ja, und lernen sollte. Und also ich sehe es noch nicht einmal kritisch, ich sehe es staunend, aber das Staunende, also das Staunen enthält zumindest die sozusagen die Beobachtung, dass es nicht willkürlich und nicht unverständlich ist, dass eine Institution, die für sich beansprucht, zu lehren, wie man distanziert, planend, korrekt und abwägend mit Texten, mit Gedanken umgeht, für Personen, denen das wurscht ist, wo es herkommt, und die das irgendwie ohne Herkunftsnachweis kompilieren und permutieren, Personen ausschließt, weil sie nicht verstanden haben, worum es in dieser Institution geht, nämlich um das eben Gesagte. Das ist also eine Nebenbemerkung, die aber, wie gesagt, nicht einfach eine Nebenbemerkung ist, die genau mit diesem Thema hier zu tun hat, dass man, und das ist ein, also vorweggenommen, das ist einer der einschlägigsten und eingängigsten Nietzsche-Motive, darauf hinzuweisen, dass die Stabilitäten, die Substanzen, die wir in der Logik und in der Erkenntnis voraussetzen, dass diese Substanzen gemachte, konstruierte Substanzen, zum Teil willkürliche Substanzen sind. Also jemand, der diesen ganz starken Nietzsche-Aspekt aufnimmt, der sich natürlich fortsetzt in Stichworte Tod des Subjektes, Stichwort Dekonstruktion, Derrida, Stichwort vorher schon Heidegger, Tod des Autors, Tod der Autorin, also jemand, der diese Entwicklungslinie verfolgt, dass diejenige ein wichtiges Anliegen, ein wichtiges Problem im gegenwärtigen Theoriediskurs natürlich gefunden hat und festhält, dass aber das nicht das ganze Problem ist, dass wenn ich das ohne weitere Kritik einfach so hinsetze, dann ist es äquivalent. Ich komme sozusagen jetzt nicht mit, dann geht das Abendland unter und dann werden sie alle von der Universität verwiesen. Ich mache das bescheidener und ich sage, das ist ungefähr so, wie wenn Sie das Wiki durchlesen und sich orientieren wollen, ohne dass Sie wissen, wer was geschrieben hat. Weil, um das noch ein bisschen stärker zu machen, die was ist dann der Unterschied? Und das sage ich konstativ, und nicht in irgendeiner Weise appellativ. Was ist dann der Unterschied zwischen einem automatisch generierten Wiki, das sich ganz einfach die Texte aus dem Internet nimmt? Das ist ja kein Problem. Informatikerin würde das mit Liebe natürlich machen, als eine Seminararbeit. Konstruieren Sie mir ein Wiki mit einem Algorithmus und dem Textinput aus MediaWiki oder sonst wo. Ja? Dann habe ich hier so einen Text und das... Und was ist jetzt der Unterschied zwischen einem so konstruierten Wiki und dem, was wir da geschrieben haben? Ne? Und ich würde sagen, also nur als Beleg für das, dass ich es konstativ mache, in einer Weise, auf einem Level ist natürlich kein Unterschied. Ne? Es ist tatsächlich kein Unterschied. Es kann ganz genauso ausschauen. Nicht nur kann es ganz genauso ausschauen, sondern es ist auch nicht so, dass da nicht was drinsteckt. Es ist nicht so, dass ich das nicht mit Gewinn lesen kann. Ich komme auf ganz neue Ideen, aber der Punkt ist ja, ich komme auf ganz neue Ideen. Ja? Diese Art von Text, Präsentation, ist so wie alle anderen angewiesen auf eine Fokussierung und eine Substantialisierung, wenn Sie so wollen, in der Bearbeitung, wenn in dem Moment, in dem man etwas damit machen möchte, in dem Moment, in dem es sich um eine Art von Wissen handelt, muss hier sowas stattfinden, das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, Erkennen und Gegenstand müssen sich gleichzeitig konstituieren. Es müssen in solchen Textumgebungen dann auch Sachen identifiziert werden, weil wenn da keine Sachen identifiziert werden, und das ist eher unabhängig davon, ob jemand eine Sache gemeint hat oder nicht gemeint hat, ohne dass eine solche Sache identifiziert wird, geht es nicht weiter in der Debatte.
Okay. Ja. Wenn ich aber da nicht den Autor dabei habe, der das gesagt hat, ich kann ja nicht überprüfen, und ich kann, wenn ich etwas bearbeiten will, von dem ursprünglichen Satz, den der Erste gesagt hat, irgendwas wegnehmen, dann kann ich ja leichter bearbeiten für meinen Sinn.
Das ist völlig richtig und das bringt eine Thematik rein, die ich ein bisschen jetzt ausgeklammert habe, aber die sinnvoll da dazu zu verfügen ist. Es ist, ich habe eben gesagt, der Tod des Autors, gerade vorher, nicht? Und dieses Thema des Todes des Autors hängt damit zusammen, dass wir sehr stark die Tendenz haben, die Substanzblöcke, die erkenntnismäßigen, also die für die Erkenntnis vorliegenden Substanzblöcke, zu Autoren, speziell in der Textwissenschaft, in der Philosophie, Autoren zuzuschreiben, sie sozusagen zu beziehen auf Personen, die das gesprochen haben, und dann ist die Person das verbürgende Moment hinter diesem Text. Das fragen wir uns ja ständig, wir reden vom Geist des Gesetzes oder wie hat er das gemeint und so. Das ist eine völlig eingefahrene und sozusagen aller Orten praktizierte Tätigkeit, dass wir Textbestandteile an Personen festmachen und an der Meinung von Personen festmachen. Und der Tod des Autors und der Autorin wendet sich gegen diese Praxis. Also wendet sich dagegen, dass man sagt, das darfst du doch nicht wegnehmen, weil das hat der auch dazu geschrieben. Also ein Faktor, der Legitimation, der aus dem Text raus ist, der jenseits des Textes ist und der so davon ausgeht, dass das eigentlich Wichtige nicht im Text liegt, sondern im Kopf und in der Verantwortung einer Person, die den Text geschrieben hat. Und das ist nun tatsächlich eine Auffassung, die möglich ist, aber nicht die einzig richtige Möglichkeit. Und das, was ich Ihnen über das automatisch generierte Wiki gesagt habe, da treffen Sie genau die Schwierigkeit, war eigentlich auch in etwa dazu gedacht, um darauf aufmerksam zu machen, dass man sich den Autor und die Autorin ersparen kann und trotzdem eine Sinnhaftigkeit haben kann. Also das, man muss nicht Sinnhaftigkeit, und das ist natürlich die Derridasche zum Beispiel Idee, nicht? Man muss Sinnhaftigkeit nicht festmachen, dort, dass jemand dahinter steht und sich was dabei gedacht hat. Es ist durchaus möglich, dass ich was hinschreibe und habe mir, was hast du dir denn dabei gedacht? Ja? Und es heißt, ich habe mir nichts dabei gedacht und trotzdem ist es verständlich. Das heißt, diese Zuschreibung kann nicht gemacht werden. Das ist eine Form, mit Texten umzugehen, die, und das war eigentlich das, worauf ich hinaus wollte, die eine Fokussierung noch immer notwendig macht. Es ist noch immer, man muss noch immer einen Textbestandteil identifizieren und fokussieren, aber diese Fokussierung wird nicht übernommen in den persönlichen Bereich. So würde ich es darauf antworten. Gut, gehen wir hier weiter bei Nietzsche. Auch dieses Gesetz, welches hier ursprünglich genannt wird, ist geworden. Es wird einmal gezeigt werden, wie allmählich in den niederen Organismen dieser Hang entsteht, wie die blöden Maulwurfsaugen dieser Organisationen zuerst nichts als immer das Gleiche sehen, wie dann wenn die verschiedenen Erregungen von Lust und Unlust bemerkbarer werden, allmählich verschiedene Substanzen unterschieden werden. Aber jede mit einem Attribut, das heißt einer einzigen Beziehung zu einem solchen Organismus. Das Erste, was dabei auffällt, wenn man sich das genauer anschaut, ist das, was ich hier unten geschrieben habe, in einer Weise bietet auch Nietzsche eine Entstehungsgeschichte des erscheinenden Bewusstseins. Also er macht eine Story und die Story hat nur jetzt eine etwas andere Ausgangsstelle und natürlich eine sozusagen andere Tonart. Es ist die darwinistische, also evolutionstheoretische Story an der Stelle, die davon ausgeht, wir können das vielleicht gleich jetzt hier in Beziehung setzen mit dem zweiten Zitat. Es handelt sich nicht um Subjekt und Objekt, sondern um eine bestimmte Tierart. Wir sind nicht, und das ist ein klarer Hegelbezug zur Phänomenologie des Geistes, mit der wir uns beschäftigen in der anderen Veranstaltung, wo Hegel sagt, wir haben eine Unmittelbarkeit, in dieser Unmittelbarkeit sind wir an der Welt, kleben wir quasi an der Welt drinnen. Wenn wir uns anschauen, was bei diesem an der Welt kleben, unser in die Welt eingetaucht sein, was dabei auffällt in allen einzelnen Fällen, er sagt Beispiele, also wir sind einerseits im Prinzip in der Welt eingetaucht und zweitens sind wir nicht nur im Prinzip in der Welt eingetaucht, sondern wir sind auch in jedem einzelnen Augenblick in der Welt eingetaucht. Wir sind ständig in bestimmte Konstellationen der Welt eingetaucht, das, was man heideggerianisch Geworfenheit nennen könnte. Also Geworfenheit ist auch immer eine faktische. Beim Hegel kommt das raus als, wir sind im Prinzip in der Welt unmittelbar und wir realisieren immer auch schon ein Beispiel dieser Unmittelbarkeit. Das ist das Beispiel, das Auftreten des Beispiels zu Beginn der Phänomenologie des Geistes. Und dann sagt Hegel noch diesen bemerkenswerten Satz, also das ist wirklich etwas, wo man sich anhalten kann dran. Dann sagt er, wenn wir uns jetzt ansehen, wie diese Beispiele unseres Geworfenseins, wie die alle ausschauen, dann stellen wir fest, dass der Hauptunterschied, der bei all diesen Beispielen auftritt, darin besteht, dass wir ein Subjekt und ein Objekt unterscheiden können. Also unsere Geworfenheit ist prinzipiell charakterisiert durch den Subjekt-Objekt-Charakter. Das ist genau das, was Hegel zu Beginn der Phänomenologie des Geistes sagt. Und das ist etwas, was man als das Bezugsthema von Nietzsche hier lesen kann. Hegel beginnt damit, dass wir quasi eingebunden in ein Subjekt-Objekt-Verhältnis sind. Und dagegen setzt Nietzsche für seine Entwicklungsgeschichte, wir sind eine Tierart. Diese Tierart ist entwicklungsgeschichtliche Kategorie, die er hier gegen die romantisch-idealistische Ausgangsposition von einem Subjekt-Objekt-Verhältnis reinsetzt. Und in diesem Gegenentwurf tritt nun die Konstanz, also das Substanzartige, tritt auf eine andere Art und Weise auf, nämlich nicht als die als die Gegenständlichkeit, als Gegenstand im Sinn einer kantianischen Erkenntnisphilosophie, sondern es tritt auf als, wir sehen zuerst nichts als immer das Gleiche.